verbinden und von dieser Liebe so überwältigt sein, dass da was passiert mit uns, dass wir in die Pötte kommen. Und ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir herzlich für deine Güte. Danke dir für das, was du in unserem Leben schon getan hast. Ich danke dir für dein Wort, dass wir so geschenkt bekommen haben, dass wir es lesen dürfen, aufnehmen dürfen. Und dass du in uns neues Leben wächst und schenkst, wie wir es auch gerade im Lied gesungen haben. Du wächst uns auf, Herr, für deinen Willen. Amen. Ja, heute ist die Frage, ob ihr bereit seid, Gottes Wort zu euch sprechen zu lassen. Ich nehme an, ihr seid alle hier, um Gottes Wort zu hören, aber mancher ist vielleicht frustriert vom Tag, von der Woche, hat irgendwas Größeres auf seinem Herzen oder jemand ist vielleicht auch in Not. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, hör zu, versuch aufzunehmen, was Gottes Wort zu dir heute sagt. Genau, kennt ihr das? Zweifel an Gott, an uns selbst. Wie werden wir unseren Zweifel los? Es gibt genug Fake News, ihr wisst es, überall ist man unterwegs, man weiß gar nicht mehr genau, was ist eigentlich Wahrheit, wo ist eigentlich verlässliche Information. Betrug ist unterwegs in der Welt. Und deshalb können wir und dürfen auch nicht jedem alles glauben und annehmen und vertrauen. In der Türkei gibt es ein Sprichwort. Wir waren 10 Jahre in der Türkei tätig und dann 17 in Frankfurt. Das Sprichwort heißt Her gördü sakalı babası sanmak. Das heißt auf Deutsch, nicht jeder Bärtige ist gleich ein Vater. Ja, das ist der Bärtige. Also das will ich sagen, glaub nicht jedem alles. Das ist sehr wichtig für die türkische Community, dass man auch durch Sprichwörter Dinge tradiert weitergibt, die wichtig sind fürs Leben, Weisheiten des Lebens. Und manchmal können wir ja nicht einmal uns selbst glauben. Wem können wir denn glauben? Wenn ich an mich selber denke, wie schlecht ich mich manchmal an Dinge erinnere, die meine Frau ganz genau weiß. Und manchmal behaupte ich mit Bestimmtheit, doch, so ist es doch. Und am Ende finde ich heraus, es stimmt doch nicht. Ich bin falsch gelegen. Oder wir verdrehen unbewusst Dinge oder drehen sie bewusst so hin, damit es uns passt. Geht es euch auch manchmal so? Habt ihr euch da schon ertappt dabei? Also wenn es bei allen Menschen so geht, wem können wir dann eigentlich wirklich noch glauben? Hören wir Gottes Wort in Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und in so einem Predigttext möchte ich nur mal ein paar Verse davor noch lesen, Johannes 1,1-4, 14, 16-18. Und da geht es mir aber eben vor allen Dingen um diesen Vers 18, damit wir ihn auch im Zusammenhang verstehen. Und das ist also eines der grandiosesten Worte in der Bibel, möchte ich sagen, die mich so packen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und manche Handschriften, die lesen hier statt Sohn auch Gott. Ich habe das jetzt mal hier nicht reingeschrieben, aber dass ihr es mal gehört habt. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es da. Der eingeborene Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Luther übersetzt zum Beispiel so. Ich finde, wir Christen, wir haben genau die Bibel, Gottes Wort, als eine Art Nabelschnur. Es passt jetzt nicht so ganz, aber hinten habe ich auch ganz viele Väter gesehen mit ihren Kindern und auch Mütter. Das ist sehr schön. Und da, ihr wisst es, mit der Nabelschnur, da ist sie verbunden, der Embryo, der Fötus mit der Mutter. Und da pulsiert das Leben durch. Und so verbindet uns die Bibel, Gottes Wort, mit Gott. Da pulsiert das Leben durch. Da wird Schlechtes rausgenommen, wird Gutes reingepumpt. Und meinen Söhnen empfahl ich so im Alter von 12, vielleicht zu spät, entschuldigt, aber es war halt so die Zeit bei uns, dass sie jetzt wirklich selber Bibel lesen sollen. Vorher hatten wir immer vorgelesen, mit ihnen zusammen gelesen, aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo sie selber Bibel lesen sollen. Denn nur das hält sie auf der Spur mit Gott, ganz nahe bei ihm, in einer Welt, die ganz massive Herausforderungen an sich stellt und voller Lügen auch über Gott und Menschen ist. Nicht alles ist böse in dieser Welt, aber viele Informationen sind wirklich Käse. Und wer kaum Bibel liest, wird wenig Überzeugungen haben, die Gott teilt. Weil er einfach so massiv beeinflusst ist. Und er wird die Überzeugungen der Welt teilen. Und deshalb mein Tipp, die Bibel einfach selber der Reihe nach mal wieder zu lesen. Also ich weiß ja nicht, das ist ein Thema, das habt ihr schon 100-mal gehört. Ne? Hier, entschuldigt, aber ich möchte es nochmal sagen. Ich bin so zum Glauben gekommen. Und so wird mein Glauben gefestigt und auch euer Glaube wird gefestigt dadurch. Wenn wir Gottes Wort lesen, mein Vorschlag, nehmt euch einfach die Bibel und lest von vorne nach hinten, am besten vom Alten Testament einen Block, also zum Beispiel ein Kapitel oder zwei, und dann vom Neuen Testament auch ein, zwei Kapitel. So parallel lesen, jeden Tag. Und bei diesem täglichen Bibellesen ist mir dieser Bibelvers aufgefallen, eben hier ein Edelstein, und was sagt der? So, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Vielleicht noch mal eins weiter. Ups, zurück. Ja, okay, passt schon. Aber wie schrecklich ist das denn? Niemand. Kein Mensch hat diesen Schöpfergott jemals gesehen. Kein Mensch. Und wie kann man dann überhaupt eine Aussage über Gott machen, wenn niemand ihn jemals gesehen hat? Selbst der Mose, ihr wisst es, im brennenden Dornbusch auf dem Berg Sinai, hat er da Gott gesehen? Nee. Er hat ihn nicht gesehen. Er hat nur Gottes Stimme gehört. Er hat ein Schema, ein Schimmer gesehen von Gott. Gott sagt zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch lebt, der mich sieht, in Exodus 33. Aber Gott hört trotzdem auf Mose, weil er so lieb ist und einen Wunsch hatte, Herr, schenk's mir doch, dass ich dich sehen kann. Und dann geht trotzdem Gott auf ihn ein und sagt, okay, ich nehme dich mit zu einem Felsen und da stelle ich dich in eine Felshöhle und dann gehe ich an dir vorüber, halte meine Hand über dich. Und das tut Gott. Und nachdem Gott vorbeigezogen ist, er darf Mose hinterhergucken hinter Gott. Und das Hinterhergucken, das ist so grandios und so gewaltig, dass es ihn fast umgehauen hat. Und das war das Maximum Mögliche. Gottes Angesicht durfte er leider nicht sehen. Und in 1. Timotheus 6,16 heißt es, Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Aber jetzt kommt vielleicht der eine oder andere auf die Idee, so wie ich, liegt vielleicht daran, dass Gott so schrecklich ist, so hässlich, so grässlich, so negativ, so böse. Will er sich deshalb nicht zeigen? Nein, er ist einfach zu gewaltig, zu umwerfend, zu heilig, zu gerecht, zu rein, hat zu viel Licht, um uns ungeschützt sich selber zeigen zu können. Und das ist wie bei diesem Riesen, das haben wir ja gerade gesehen, das Bild, genau. Stell dir vor, ein Riese ist da und der will euch umarmen. Und der macht es aber wirklich. Da bleibt nicht viel übrig dann, ne? Also wenn der zugreift, da ist es vorbei. Gott erlaubt es nicht, dass wir ihn sehen, um uns zu schützen. Nicht, weil er so etwas schrecklich Negatives wäre. Mose konnte Gottes unfassbare Pracht einfach nur hinterher gucken. Und im letzten Buch der Bibel, da zeigt sich, was passiert, wenn Gott sich ungeschützt zeigt. Eben in der Offenbarung 20, da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde keine Stätte für sie mehr gefunden. Da löst sich alles auf vor diesem gewaltigen Gott. So viel Licht ist Gott, dass es alles vor ihm verzehrt. Und das bleibt diese traurige Realität, die ich euch wirklich auch sagen möchte. Niemand kann Gott wirklich sehen. Niemand wird ihn sehen in diesem sündhaften Zustand. Woher können wir dann wissen, wie er ist? Gibt es denn gar keine Lösung? Das ist ein schreckliches Dilemma, in dem die ganze Welt ist. Eine echte Katastrophe. Niemand weiß, wie dieser Schöpfergott ist. Und dann sehen wir es. Was machen wir? Wir lassen uns Sachen einfallen. Über Gott zahllose Lügen. Viele Götter gibt es, die man manipulieren kann. Endlos viele Götter oder die sie rivalisieren und sich gegenseitig abschlachten. Und dann gibt es vielleicht auch Einstellungen, Gedanken wie, ja, das ist ein unberechenbarer, bösartiger, außerirdischer. Man sieht es ja auch in den Filmen, alternative Welterklärungshypothesen. Und dabei sagt Gott, du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. Keine Lügen über Gott glauben. Oder die Behauptung, dass es gar keinen Gott gibt. Dann wäre ja alles egal. Aber es gibt diesen einen Schöpfergott. Der hat alles grandios geordnet. Können wir da allen Ernstes wissen, wie er ist, einen Charakter bei Gott finden, den wir nur bewundern können, dem wir vertrauen können? Das ist eine kritische Frage. Johannes, der Schüler und Nachfolger von Jesus, schreibt uns eben diesen Vers in Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters sitzt, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wow. Also es gibt da einen einzigartigen Sohn, der im Schoß vom Papa sitzt. Der kennt ihn ganz genau. Er sitzt da mittendrin im Schoß. Wie genial ist das denn? Der Vater jetzt auf dem Arm, aber auch im Schoß. Schließt mal die Augen, wenn ihr möchtet. Und stellt euch das vor. Wenn ihr möchtet, schließt einfach mal die Augen und stellt euch das vor. Ein Sohn, der im Schoß des Vaters sitzt. In Sicherheit. Er wird liebkost. Er wird gestreichelt. Er wird wertgeschätzt. Und der hört auf ihn und erzählt ihm alles, hat seine Freude an ihm. Er nimmt sich Zeit. Ein Vater, der mit seinem Sohn lacht, der ihm sein ganzes Gesicht in Großformat zeigt. Die Augenbrauen, die Augen selber, die Nase, den Mund, die Ohren. Der keine Frage zurückweist, der ihn ernst nimmt und der ihn durch und durch lieb hat. Und der ihm dann auch zeigt, wie er wirklich ist, der ihm seinen ganzen Gedanken, seinen Charakter offenbart, der alle Emotionen ihm offenbaren kann, weil er es verkraftet, der ihm zeigt, wie alles funktioniert, der ihm alles erklärt. Und alles teilt er mit dem Sohn. Und so ist Gott der Vater. Der Sohn sitzt im Schoß des Vaters und kennt seinen Vater perfekt. Er kennt seine innersten Beweggründe, seine Motivation, Liebe. Halleluja! Lob sei Gott! Könnt ihr es mit mir sagen? Halleluja! Halleluja! Jesus kennt den Vater. Danke. Er ist ein liebender Vater, ohne Hinterlist, ohne falsch. Also ihr dürft die Augen wieder aufmachen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dieser Sohn kennt den Vater. Aber andererseits gibt es nicht viele Söhne, die Zugang zum Vater hätten. Nur einen, eben diesen Jesus, exklusiv. Der Eingeborene heißt es da. Er hat einen einzigartigen, direkten Zugang zum Vater. Niemand sonst. Selbst die Engel haben nur sporadisch Zugang. Nur der Sohn darf dauernd zu ihm sein, bei ihm sein. Und er weiß mehr über den Vater als sonst irgendjemand in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Er ist der Einzige. Und weil er wirklich Zugang hat zum Vater, das macht ihn dann auch glaubwürdig. Weil er alles weiß vom Vater, kann er uns auch diese Wahrheit weitersagen. Jesus sagt kurz vor seinem Tod in Johannes 17, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wow. Das ist ziemlich eine Weile her, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde, war Jesus schon beim Vater, in Herrlichkeit. Matthäus 14, 62, Jesus aber sprach, ich bin's und ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen zu Rechten der Macht Gottes und kommen mit den Wolken des Himmels. Und das ist es, Jesus sitzt momentan beim Vater auf dem Thron, mit ihm zusammen und er schaut ihm in die Augen. Und Jesus, der Menschensohn, ist nicht wie Mose in Gefahr zu sterben beim Anblick Gottes, sondern er lebt. Er ist selber Gott. Jesus ist Gott. Jesus sagt in Johannes 12, wer mich sieht, der sieht den Vater. 1:1. Und weil Jesus im Schoß des Vaters als Sohn ist, ist er von gleicher Herkunft, ist er von gleicher Herkunft, von gleicher Qualität, passt, wie der Vater. Er ist Gott. Er ist kein Geschöpf, wie es manche Irrlehren auch verbreiten. Alles wurde durch ihn geschaffen. Das lesen wir hier. Und das lesen wir ja eben bei Johannes. Das Wort am Anfang, das war Gott. Es war bei Gott und es ist Gott. Es war Gott. Das Wort war Gott. Das heißt, er ist Realität, also eine andere Person und ist zugleich doch Gott. Das ist das Geheimnis von dieser Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und darauf werden wir auch getauft. Und Jesus bestätigt die Aussage im nächsten Bild von Johannes, dass er im Schoß des Vaters ist und ihn damit kennt an vielen Stellen. Zum Beispiel Matthäus 11. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Also Jesus offenbart den Vater. Jesus, der Sohn, kennt also den Vater, wie er wirklich ist. Oh, und das ist jetzt wirklich unsere Erleichterung, die wir haben. Das bringt uns wirklich eine Hoffnung. Jesus kennt den Vater und damit können wir ruhig werden und auch einen sicheren Ankerpunkt finden in diesen Lügen, in denen wir leben. Wir können Gott, den Vater, nicht sehen, aber er hat ihn gesehen und sieht ihn momentan an seiner Seite. Er gibt uns Vertrauen in diesen Gott. Also eins können wir mit Sicherheit wissen, auch wenn wir sonst nicht viel wissen, Gott, der Vater, ist durch und durch von Liebe bewegt. So stellt uns Jesus den Vater vor. Johannes 1:4-16, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters sitzt, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und das ist jetzt das, was Jesus getan hat. Er hat ihn aufgeschlossen. Er erklärt uns den Vater. Er bringt uns den Vater näher, zeigt, wie er wirklich ist. Vertrauenswürdig, echt, Wahrheit, Liebe. Ein Gott der Heilung, Rettung, auch für dein Leben. Das ist Gott. Und deshalb lohnt sich auch die Umkehr von unseren Sünden. Deshalb lohnt sich, ich möchte also richtig mal, lohnt sich die Bekehrung zu Gott mehr als alles andere auf der Welt. Wenn wir zu ihm umkehren, dann werden wir sowas von reich beschenkt. Und deshalb lohnt es sich, dass wir auch als Christen uns immer wieder nach ihm ausstrecken und sagen, Herr, hier, sieh meinen Mangel, sieh meine Not, vergib mir meine Schuld. Ja, unser Gott will uns ständig beschenken und das macht er auch durch seinen Sohn und das macht er mit Freude, nicht mit Grummeln im Herzen. Gott ist gütig. 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Der Sohn Gottes gibt uns Verständnis von Gott. Es gibt keine Väter ohne Söhne, ohne Töchter. Ein Sohn hat immer einen Vater. Eine Tochter hat immer einen Vater. Und indem Jesus sich als Sohn Gottes vorstellt, da zeigt er auf ganz einfache Weise, dass Gott ein Vater ist. Mal ganz simpel. Und Gott will wirklich der Vater im Himmel für uns sein. Und die Juden haben das sofort verstanden, was Jesus da sagt. Indem Jesus sich als Sohn Gottes, als einzigen Sohn Gottes nennt, erklärt er, dass er selbst Gott ist. Und das ärgert sie. Die Juden antworteten ihm, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und weil du Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Johannes 10. Und das dachten sie. Sie dachten wirklich, Jesus macht sich zu Gott. Aber sind völlig falsch gelegen. Nee, Gott macht sich zum Mensch. Und das verkündet er. Und nun, Jesus, der Sohn, behält die Wahrheit über Gott nicht für sich. Es gibt ja Menschen, die bestimmt nur manche Freunde wollen, die aber sie nicht teilen möchten mit anderen Freunden. Als wir in der Türkei waren, da waren wir als Mitarbeiter von 1990 ab tätig für 10 Jahre. Deutsche waren damals gut angesehen. Jeder wollte unser Freund sein. Das war schon auffällig und anstrengend auch mit der Zeit. Und bei manchen ging es leider so, also sobald sie unser Freund waren, wollten die, dass kein anderer unser Freund ist. Wir sagten, ja, nee, der darf, also der ist schlecht, der ist nicht gut für dich, ich bin dein Freund. Und so versuchten uns dann zu isolieren von anderen Leuten, weil sie unsere einzigartigen Freunde sein mochten. Aber ist das gut? Jesus freut sich, uns in die Gemeinschaft mit dem Vater hineinzuziehen. Das ist überraschend. Überhaupt nicht so, wie wir Menschen ticken würden. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, sagt Jesus, und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist was ganz Cooles. Also der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Und diese Liebe zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn, die soll jetzt bei mir ankommen, die soll mich erfüllen, diese Liebe. Und Jesus, er teilt uns den Namen des Vaters mit. Und Jesus möchte jetzt, dass wir von dieser gigantischen Liebe ergriffen werden, die zwischen Sohn und Vater hin und her läuft. Er will, dass diese Liebe des Vaters für den Sohn auch in uns drin ist. Und damit ist er selbst in uns drin. Der himmlische Vater, der liebt dich. Er hat das auch bewiesen, denn am Kreuz starb sein Sohn für dich, für deine Schuld, weil es keinen anderen Weg gab. Und das darfst du auch glauben. Daran darfst du auch deiner Liebe dich festhalten. Und der Zweifel, den wir manchmal vielleicht haben über Gott und seine Liebe zu uns, der darf daran abprallen, an dieser Liebe, die er hier bewiesen hat. Da darfst du Gewissheit finden. Wie hat uns jetzt dieser Sohn Gottes die Liebe Gottes bekannt gemacht? Einmal durch seine Worte. In der Bibel finden wir die, in den Evangelien. Einmal durch sein Leben, das, was er getan hat, wie er sich verhalten hat und wie er auch Gott wiedergespiegelt hat, nämlich zu 100% komplett wiedergespiegelt, wie Gott ist. Und da gibt es jetzt eine kleine Herausforderung für die nächsten Folie, die heißt, ihr kennt den Vers, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Jesus uns den Vater nicht verheimlicht, sondern ihn uns mitteilt, wäre es dann nicht eigentlich auch dran, dass wir das den anderen Menschen mitteilen? Rhetorische Frage. Also ist es nicht denkbar, dass wir so einfach das Geheimnis für uns behalten und dann fröhlich unterwegs sind? Wir sind doch schon eine große Gruppe, das reicht doch schon. Nein. Wenn Jesus sein Leben mit allen Menschen teilt und von allen auch diese Liebe hineinziehen möchte, alle Menschen, dann ist es ganz natürlich, dass wir das auch tun und ihm das nachmachen. Und deshalb unterstützt er ja auch Mission durch Gebet, durch eure Gaben. Und deshalb freut es mich, dass Ramses hier ist und dieses Herz hat für diese arabischen Geschwister besonders, aber auch für die Deutschen, nehme ich an. Genau. Und deshalb reden wir auch von ihm. Aber jetzt kommt's, wir müssen auch Folgendes wirklich in Wahrheit angucken. Bei Jesus ist dieses Bekanntmachen ja nicht so ganz glatt gelaufen. Ne? Also in Johannes 1,10 heißt es, er war in der Welt, die Welt ist durch ihn geworden und doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen ergab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und Jesus bezeugt den Juden in seiner Zeit, ich habe erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Oha. Also es gibt Probleme mit dieser Akzeptanz von Jesu Botschaft, von diesem Bekanntmachen von der Liebe Gottes, von der Liebe des Vaters. Nicht alle wollen das annehmen. Und genauso wird es uns gehen, wenn wir unterwegs sind oder uns, ihr wisst es ja selber, ich brauche euch nichts erzählen. Wenn ihr unterwegs seid, dann gibt es dieses und jenen negativen Feedback. Ja. Aber es gibt manche, die es annehmen. Und für die sollten wir uns doch einsetzen. Für diesen Teil von Leuten, die es annehmen, die unsere Freude dann auch hineinkommen, in unsere Freude mit Gott, für die sollten wir das machen. Willst du es wieder ganz neu wagen, so wie Jesus es auch wagt? Ich will euch einfach Mut machen. In eurer Umgebung, wo ihr seid, auch immer wieder so mal was fallen zu lassen, was Gutes. Ein Hinweis auf Gott zu fallen zu lassen. Können wir das irgendwie lernen? Wie hat Jesus das denn gemacht? Wie sollen wir es ihm nachmachen? Schaut mal, Jesus, der ist nicht hingegangen und hat es von morgens bis abends nur das volle Evangelium gepredigt, vom Kreuz, von der Auferstehung, von allem. Sondern was hat er gemacht? Er ist einfach hingegangen, hat ein paar Rätsel erzählt, ein paar Bilder erzählt, einfach ein paar Sachen erzählt den Leuten, Tipps gegeben, ohne Ansehen der Person, kleine Mosaiksteinchen den Leuten gegeben. Er erbarmt sich über die Armen, über die Kranken, über die Unwissenden und er hat sich gekümmert um sie. Ich gebe ein Beispiel vom Hauskreis meiner Frau, da bin ich zufällig dazu gestoßen. Da haben sie mal so einen Abend gemacht, so ein Social, und haben dann jeder erzählt, wie er zum Glauben kam. Und da war es fast durchweg so, dass das Christen eher so das Hindernis waren. Also Christen haben da auf Jesus hingewiesen und hat die Leute überhaupt nicht interessiert, eher abgestoßen. Ob das berechtigt war oder nicht, ist ja die Frage. Ja, aber egal. Aber es gab auch Christen, und die haben sie beeindruckt. Da war vielleicht nur mal ein Tipp, aber das war auf die Seite gelegt worden und sie haben es vergessen. Bis sie dann später zum Glauben kamen und rückblickend sagen, ja Mensch, das war ja auch, da war ja der und der und der und die haben ja was gesagt von Jesus und das hat mir geholfen auf dem Weg. Und so sind wir unterwegs. So geben wir von Jesus Zeugnis. Wir können natürlich auf die Straße stehen hier in Heidelberg und predigen, das volle Evangelium auf der Straße. Da kommen auch manchmal Leute zum Glauben, nicht so oft, aber ein paar. Aber das, was ihr macht, diese kleinen Dinge, das will Gott haben. Aber es gab auch Christen, eben die sie beeindruckt haben. Und das bleibt. Hier und da eine Hilfe, ein Tipp, so wie ich es erlebt habe. Hey, lies mal die Bibel. Das hat ausgereicht für mich. So will Gott. Betet, dass ihr die richtigen Worte findet, von diesem Geheimnis weiterzusagen. Er selbst ist die Rettung vor der kommenden Wahrheit, vor dem Gericht Gottes, vor der Hölle, die Gott und Jesus ganz klar auch von der sie sprechen. Gott will da keinen einzigen Menschen drin sehen, aber es werden dort Menschen ankommen, weil, warum? Weil sie nicht wollen, nicht weil Gott so böse wäre. Es gibt keinen Zweifel an ihm, an seinem Charakter, er ist gut. Jesus hat ihn uns perfekt beschrieben und tut es immer noch durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort, durch dich und mich. Zum Schluss, stell dir mal vor, du würdest gerne eine Berühmtheit kennenlernen. Zum Beispiel die Königin von England. Ich weiß, die ist 2022 gestorben. Aber jetzt gibt's ja schon den Charles. Aber ich will bei der Königin bleiben, weil es so ein schönes Bild ist. Also, genau, die Königin. Genau. Sie schickt euch ein Bild. So kannst du sie kennenlernen. Wäre doch cool. Oder ihr habt's überall schon bei euch. Man sieht's ja irgendwo. Das zweite wäre, was wäre noch möglich? Wie können wir sie kennenlernen? Durch einen Brief. Sie würde euch einen handgeschriebenen Brief schreiben mit Tinte noch oder sowas Altmodisches. Oder eine Sprachnachricht. Da würde sie sie kennenlernen. Ne? Das wäre auch cool. Oder das Dritte, sie sendet euch ihresgleichen, ihre Tochter. Ich habe nachgeschaut, die heißt Prinzessin Anne, aber das wisst ihr alle. Okay, also die würde zu euch kommen und ihr könntet sie alles fragen, wie war denn die Königin, wie ist sie denn, was macht sie denn dabei und so und wie zieht sie sich an. Und alles würde sie euch erzählen. Das wäre der Hammer, das wäre dann wirklich perfekt, weil ihr sie nicht sehen könnt. Und genauso ist es mit Gott, der sich uns vorstellt. Genau. Dieser lebendige Gott stellt sich uns vor. Einmal schickt uns Gott ein Bild von diesem Kolibri und Gott zeigt sich uns ansatzweise durch die von ihm geschaffene Welt. An ihr spüren wir sein Wesen, wie es funktioniert. Auch wenn es in Sünde gefallen ist, merken wir, wie Gott ist. Ein Bild der Ordnung, der Weisheit, der Macht, der Schönheit. Und das Zweite ist, die zweite Möglichkeit, er schickt uns sein Wort. Die Bibel, ein Liebesbrief für uns. Da kann man drin lesen. Man kann sogar als Sprachnachricht oder irgendwie als MP3 hören oder als Podcast oder man kann es verfilmt anschauen. Das ist doch wirklich noch viel besser. Und das Dritte, letztendlich hat Gott seinen Sohn geschickt. Jesus Christus. Seinesgleichen, haargenau wie er, wie der Vater. Am Sohn studieren wir den Vater. Wie er die Sünder behandelt, wie er kleine Kinder behandelt, wie er hochmütige Menschen behandelt, wie er Lüge, Unterdrückung, Krankheit behandelt. Am Sohn sehen wir den Vater perfekt. Cool. So hat Gott es gemacht. Am Ende ein praktischer Vorschlag für euch noch. Kolosser 3, Vers 1, da heißt es, wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus auf Christus, auf den Ehrenplatz neben Gott. da ist Jesus. Also wenn ihr das nächste Mal in aller Stille in euer Zimmer geht, heimlich, vielleicht heimlich niederkniet, dass eure Ehefrau oder andere Leute es noch nicht mitbekommen. Jesus sagt, dann macht die Tür zu, ne? Heißt doch. Dann stellt euch den Sohn Gottes, Jesus Christus, vor in seiner wunderschönen Liebe mit dem Vater. Jesus, der Sohn mit dem Vater. Stellt euch das vor. Und dann, wie diese Liebe zwischen Sohn und Vater hin und her funkt, blitzt. Diese Liebe ist so gigantisch. Und da hinein will mich der Sohn Gottes ziehen. In diese Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Da hinein will er dich mit reinnehmen. Stell dir das vor, wenn du betest vor dem Herrn. Du, Jesus, bist auf dem Ehrenplatz neben dem Vater. Zieh du mich hinein in diese Liebe, wie du es möchtest. Und wenn er euch ungeliebt fühlt, wenn er merkt, oh Mensch, ich bin Gott entfremdet, dann stört das überhaupt nicht die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Die Liebe ist permanent da. Du kannst jederzeit zurückkehren zu dieser Liebe und ihn bitten, zieh mich wieder hinein in deine Liebe, Herr. Und die schlägt natürlich dann auch für andere Menschen, diese Liebe. Gleich wie mich der Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Amen. Ja, lass mich nochmal beten. Vater, ich danke dir so herzlich für diese Offenbarung, die du uns geschenkt hast, deinen lieben Sohn. Ich danke dir, dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben von dieser Liebe, die zwischen dir und dem Vater hin und her pulsiert. Ich danke dir, Herr Jesus, dass das die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass wir mit hineingezogen werden, dass du das nicht für dich behalten hast, sondern dass du einfach dich erbarmt hast über uns und gesagt hast, du sollst bei mir sein. Danke, Herr Jesus, dass wir das auch weiter verkündigen dürfen und dass wir das weitergeben dürfen und Menschen dazu einladen zu dieser wahnsinnig gewaltigen Liebe. Und ich lobe dich, Herr, für deine Offenbarung. Amen.